Als ich den Text oder die Predigt vorbereitet habe, da habe ich gedacht, Mensch, da geht es ganz viel um Beziehung zu Gott in der Predigt. Und ja, eigentlich ist es so, da geht es eigentlich in jeder Predigt drum, habe ich mir dann gedacht. Und als Christen, da ruhen wir uns ja nicht einfach nur unser ganzes Leben lang auf unsere Erlösung aus und leben ansonsten so weiter wie alle anderen auch, sondern als Christen, da haben wir das Ziel, unsere Beziehung zu Gott zu stärken. Zu unserer Erlösung können wir nichts hinzutun. Die kann uns nur Jesus schenken. Und alles, was dazu nötig ist, kann nur Jesus tun. Wenn wir unsere Beziehung zu Gott gestalten, da stehen wir aber in der Verantwortung. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob uns die Beziehung was wert ist oder ob sie uns halt nicht so viel wert ist. Ich lese jetzt mal den Text vor. Es geht um die Versuchung Jesu. Und die steht in Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ja, hat der Text was mit uns zu tun? Also da ist die Rede vom Fasten, vom Teufel, von Versuchungen. Also Fasten, in allen großen Weltreligionen wird ja gefastet. Und mal ganz grob, Fasten ist eigentlich eine Möglichkeit, wie ich meine Beziehung zu Gott leben kann. Wir praktizieren das Gebet, Bibellese, Lobpreis, das ist uns geläufiger. Und ja, Fasten ist eine weitere Möglichkeit, Beziehung mit Gott zu leben. Fasten wird in der Bibel, man hat es bestimmt auch schon oft gelesen, Fasten wird oft in einem Atemzug mit dem Beten genannt oder halt im Zusammenspiel mit Beten. Man muss allerdings auch sagen, Fasten wird nirgends vorgeschrieben in der Bibel oder es wird auch nicht irgendwie geboten. Und gefastet wird auch nur zu bestimmten Zeiten. Das ist zum Beispiel beim Gebet anders. Also ich möchte es auch nicht gleichrangig stellen mit dem Gebet oder so. In der Bibel wäre mir aufgerufen, jederzeit zu beten. Aber das Fasten, ja, das gibt es halt auch. Schon im Alten Testament, da haben Gläubige gefastet. In der Regel haben sie sich damit auf eine besondere Begegnung mit Gott vorbereitet. Dann von Jesus wird eigentlich nur an dieser Stelle berichtet, dass er gefastet hat. Und an einer anderen bekannten Stelle ist Jesus mal gefragt worden, warum eigentlich seine Jünger nicht fasten würden. Die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer würden fasten, aber seine Jünger würden nicht fasten. Und Jesus hat gesagt, also solange er auf der Erde ist, ist es wie wenn der Bräutigam und da ist bei den Hochzeitsgästen und einer Hochzeit wird nicht gefastet und einem anderen fröhlichen Fest wird auch nicht gefastet. Aber Jesus hat klargestellt, dass wenn er nicht mehr auf der Erde ist, dass dann seine Jünger auch wieder fasten. Und in der Apostelgeschichte wird dann zum Beispiel auch wieder davon berichtet. Ja, etwa so im 3. Jahrhundert wurde dann die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern eingeführt. Da wird jetzt nicht vollständig aufs Essen verzichtet, das wäre vielleicht ein bisschen heftig. Und ja, genau, die 40 Tage, die sollen eigentlich an die 40 Tage erinnern, von denen ich jetzt gelesen habe, von der Fastenzeit Jesu. Und es soll nicht nur daran erinnert werden, sondern die Christen, die sollen das ein Stück weit mitleben. Ja, die sollen da mit Jesus in die Wüste gehen, so ist es gedacht. Und wir sind jetzt gerade mitten in der Zeit. Der Ulrich hat es vorher gesagt, wo das viele machen. Im Mittelalter gab es dann strenge Vorschriften über das Fasten. Ja, es gab praktisch einen Zwang für das Fasten. Und da hat dann der Martin Luther hat sich gegen den Zwang ausgesprochen. Und zwar, weil Gott es auch nirgends vorgeschrieben hat in der Bibel. Hat er gesagt, kann man den Zwang, wenn man fastet, dann tut man freiwillig fasten. Und der Martin Luther hat auch weiterhin gefastet. Und er hielt das Fasten durchaus für sinnvoll. Aber die Freiwilligkeit, die hat dann dazu geführt, dass in der reformierten Kirche das Fasten mit der Zeit weitgehend verloren ging oder nicht mehr praktiziert wurde. Das jetzt einfach mal so vorab zum Fasten. Kommen wir zur ersten Versuchung, wo der Teufel zu Jesus sagt, er soll doch Brot machen aus den Steinen, wenn er der Sohn Gottes ist. Was ist eigentlich so schlimm, wenn Jesus sich jetzt spontan Brot machen würde aus den Steinen und sein großer Hunger stillt? Was soll daran eigentlich so schlimm sein? Ja, Jesus war eigentlich gerade dabei zu fasten. Er wollte in dieser Zeit besonders eng mit Gott in Verbindung sein. Es wundert schon etwas, dass Jesus fastet. Ja, er, der doch sowieso schon andauernd in einer ungetrübten Beziehung zu Gott lebt, oder er, der doch selber Gott ist, wieso fastet er noch? Aber Jesus hat alles gemacht, was wir als Menschen machen, um mit Gott in Beziehung zu leben. Jesus hat ja auch gebetet. Er hat auch die Bibel studiert, obwohl er vielleicht alles gewusst hat, was drinsteht. Er hat auch die Psalme gebetet. Er hat sich sogar taufen lassen. Aus menschlicher Sicht eigentlich doch ziemlich unnötig, ne? Und so hat es ja dann auch der Johannes der Täufer gesagt. Also Jesus, eher müsstest du mich taufen, als ich dich taufen soll. Aber so war es Gottes Wille. Und jetzt hat Jesus gefastet. Und beim Fasten, wie gesagt, es geht nicht einfach darum, um jetzt hungern oder irgendwie halt nichts essen, sondern ich öffne mich einfach Gott eine Zeit lang in besonderer Weise. Und ich schaffe in meiner Seele mehr Raum als sonst für eine Begegnung mit Gott, damit er was Neues zeigen kann, damit sich die Beziehung vertieft. Und das kommt dann auch genau an der Bibelstelle zum Ausdruck, mit der Jesus dann dem Teufel geantwortet hat. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist eine Stelle, die steht im 5. Mose 8, Vers 3 in dem Fall. Und ich habe mir jetzt mal das Kapitel 8 angeschaut. Also zeitlich einordnen kann man das dann. Also das Volk Israel kommt aus Ägypten und war 40 Jahre lang in der Wüste und steht jetzt an der Grenze zum Land Kanaan. Und wenn man das liest, dann versteht man auch ein bisschen, um was es eigentlich da gegangen ist, was Jesus eigentlich da gemacht hat, 40 Tage. Das steht so, ich habe jetzt nur ein wenig so ein paar so Fetzen aus dem Kapitel 8. Bewahre die Gebote, wenn du in das Land kommst. Der Herr hat dich 40 Jahre lang in die Wüste geführt, um dich zu prüfen. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Genau das, was Jesus gesagt hat. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht. Bewahre die Gebote des Herrn, denn der Herr ist dein Gott, und bring dich in ein gutes Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel, Olivenbäume und Honig. Also denn der Israelit ist bestimmt das Mund im Wasser zusammengelaufen. Ich bringe dich in ein Land, in dem es dir an nichts mangelt. Wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Hüte dich. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und dass du nicht in deinem Herzen sagst, mit eigener Kraft meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Also um das ist es eigentlich gegangen. Gott sah die große Gefahr, dass sich sein Volk von ihm abwendet, wenn es ihnen im gelobten Land sehr gut gehen wird. Und die Befürchtung, die liest man dutzende Male im Alten Testament oder gerade bei Mose. Und die Wüstenzeit, das war ja eigentlich eine Fastenzeit für Israel, die Wüstenzeit, die sollte Israel geistlich stärken und stabil machen für die Zeit nach dem Fasten, wenn sie im Wohlstand leben würden. Die Wüstenzeit sollte das Bewusstsein stärken, dass sie jederzeit von Gott abhängig sind. In der Wüste, da war die Abhängigkeit offensichtlich. Gott musste sie mit Manna versorgen, sonst wäre sie verhungert in wenigen Tagen. Aber später, da würde die Abhängigkeit nicht mehr offensichtlich sein. Und trotzdem ist sie natürlich noch da, trotzdem war sie jederzeit von Gott abhängig. Egal ob in der Wüste oder im gelobten Land. Und die Wüstezeit, die äußerlich so schwer war, die sollte die Beziehung Israels zu Gott vertiefen und sollte sie wetterfest machen für die Zeit des Wohlstands nach der Wüste. Im Wohlstand würde es den Israeliten zwar äußerlich gut gehen, aber geistlich gesehen würde es eine schwierigere Zeit sein für die Beziehung des Volkes Israel zu Gott. Und trotzdem hat Gott ihnen das gegönnt, er hat ihnen das Land geschenkt. So war es mit Israel. Ja, Zeiten in der Wüste, die sind äußerlich nichts Schönes, aber sie können doch sehr wertvoll sein, weil sie unsere Beziehung zu Gott stärken können. Unsere Beziehung zu Gott ist viel wichtiger und existenzieller für uns, als dass äußerlich alles rund läuft und wir im Wohlstand leben, obwohl uns Gott den Wohlstand gönnen will. Und so hat auch Jesus 40 Tage Wüstezeit gehabt. Und er hat sich freiwillig und bewusst genau diesem Lernprozess unterworfen, obwohl er es aus unserer Sicht gar nicht nötig hatte. Aber er hat wohl auch in dieser Zeit die Bibelstelle im Herzen bewegt. Und ja, dem Teufel war das nicht egal. Er hat versucht, ihn da davor abzubringen, wie er es auch versucht hat, Jesus vom Weg am Kreuz abzubringen. Natürlich hat der Teufel was dagegen, wenn wir unsere Beziehung mit Gott vertiefen wollen. Er will uns von allem abhalten, was unsere Beziehung zu Gott, oder wenn wir unsere Beziehung zu Gott leben wollen. Auch vom Beten, auch vom Bibellesen und auch vom Fasten. Und zu Jesus hat er dann so sinngemäß gesagt, also ich sage es jetzt mal in meinen Worten: Es ist doch total unnötig, dass du Hunger leidest. Als Sohn Gottes kannst du doch aus jedem Stein Brot machen, jederzeit. Warum also hungern? Ist doch total sinnlos. Mit vollem Bauch lebt sich's doch viel angenehmer. Stille deine menschlichen Bedürfnisse doch einfach selber und jetzt gleich. Du kannst es doch. Ja, das stimmt. Jesus hätte es wahrscheinlich kennen, aber genau darum geht es ja. Im Fasten machen wir uns bewusst, dass unser Leben von Gott abhängig ist, auch wenn wir im Moment selber genug hätte, um satt zu werden. Aber jetzt war das noch nicht dran, den Hunger zu stillen. Jetzt war Fasten dran. Am Schluss heißt es dann, die Engel dienten Jesus. Dann war es vermutlich auch die Zeit zu essen. Fastenzeit hat immer auch ein Ende. Kommen wir zu uns. Also verglichen mit den Israeliten, als sie dann im gelobten Land lebten und im Wohlstand lebten, verglichen dazu leben wir heute noch viel, viel mehr in Saus und Braus. Breite Bevölkerungsschichten geht es heute materiell besser als allen Generationen vor uns. Hunderte oder tausende Generationen, ich weiß es nicht. Die allermeisten, die können sich's heute leisten, ein Vielfaches von dem zu essen, was man eigentlich so braucht. Ja, es ist eigentlich fast so wie bei Jesus. Also Jesus hätte aus denen ganz viel Steine ganz viel Brot machen können. Und ja, wir können Brot essen, so viel wir wollen. Praktisch ist alles unbegrenzt und jederzeit zur Verfügung. Aber es geht ja nicht ums Essen nur. Ja, viele haben nicht nur mehr als genug Geld. Gleichzeitig ist ja auch noch mehr Freizeit vorhanden, mehr denn je. Gilt vielleicht nicht alle, aber für ganz viele. Und klar, mit irgendeinem teuren, zeitintensiven Hobby kann man das alles so verbrauchen. Ein großer Urlaub im Jahr reicht schon gar nicht mehr. Ja, heute können wir uns auf jeden Schritt und Tritt können wir unsere menschlichen Bedürfnisse so befriedigen und scheinbar auch die seelische, nicht nur beim Essen. Also so mit dem Smartphone, das es so seit einigen Jahren gibt. Wir haben überall und sofort alle Informationen des Internets parat, auf Schritt und Tritt. Wir können uns auch jederzeit und überall irgendwo ablenken oder entspannen mit irgendwelchen Filmchen oder Spielchen oder wie auch immer. Das war noch nie so möglich. Können wir heute auf Schritt und Tritt. Ja, es ist nicht so, dass Gott uns den Wohlstand nicht gönnt, aber es liegt einfach die Gefahr darin, sich total in dem Reichtum zu verlieren. Und die Dinge, die sind dazu geeignet, unser Leben total auszufüllen und auch die Herrschaft zu übernehmen. Und die Seele, die wäre leer und leerer. Ob es da vielleicht nicht einmal dran wäre, ja, einfach mal eine Zeit lang vielleicht auch in die Wüste zu gehen und bewusst einmal auf Dinge zu verzichten. Bewusst mal Gott in seiner Seele Platz zu schaffen und ihn zu bitten, wieder neu zu sprechen. Also wenn Jesus, er ist freiwillig in die Wüste gegangen und er hat gefastet und hat sich neu seine Abhängigkeit von Gott zeigen lassen, Und das, obwohl es eigentlich aus unserer Sicht gar nicht nötig war. Und wenn er seine Beziehung zum Vater so vertieft hat und gefestigt hat, wird es vielleicht auch für uns vielleicht auch Sinn machen. Also ich habe jetzt auch wegen so fast Leid angefangen. Verzichte jetzt auch gerade 40 Tage auf Alkohol, Süßigkeiten und auch Fleisch. Und auch die Sportschau lasse ich das mal weg. Das, ja. Also ich gucke nicht viel Fernsehen, aber Sportschau. Na, eigentlich kann ich es mir gönnen, das darf man doch mal eine halbe Stunde in der Woche. Aber ich lasse es jetzt mal weg. Und es ist so, in der letzten Fastenzeit, da hat mir Gott geschenkt, dass ich eine Gewohnheit ablegen konnte, die ich schon Jahrzehnte ablegen wollte. Jahrzehnte. Ich habe aber nie die Kraft dazu gehabt. Also es war eigentlich Schlimmes, ja, aber es war was, ich war gebunden, es ist nicht gegangen. Und da hat mir Gott irgendwie einfach Gnade geschenkt. Das gibt mir Hunger auf mehr solche Begegnungen mit Gott. Und ja, ich will das weiterhin fortführen oder einfach halt so Regelmäßigkeit werden lassen. Natürlich muss man auch sagen, durch das Fasten können wir nichts verdienen. Und wir können auch nichts erzwingen. So wie man übrigens durch Gebet und Bibellese auch nichts erzwingen kann. Erzwingen kann man in einer Beziehung nichts. Aber kommen wir zur zweiten Versuchung. Also es geht dann ein wenig schneller, ein bisschen kürzer. Und die ist echt, also der Unterschied zur ersten Versuchung, bei der ersten Versuchung hat ja Jesus geantwortet mit dem Bibelvers. Bei der zweiten Versuchung kommt gleich der Teufel schon mit dem Bibelvers, mit Worten aus der Bibel. Und Jesus soll also da von der hohen Zinne des Tempels springen, also Tempel jetzt halt, vermutlich war es einfach das höchste Gebäude, denke ich mal. Und ja, laut Psalm, Gott muss dich ja irgendwie da davor dann bewahren, dass irgendwas passiert. Und ich habe mich gefragt, was soll denn das jetzt eigentlich Jesus bringen, da runter zu springen? Vielleicht der Kick, ja? Vielleicht das tolle Gefühl, so eine Art Bungee-Springer ohne Gummiseil. Gott muss dich halt dann auffangen, der möchte es ja auch, das möchte echt Bock, ey. Ja. Oder vielleicht ist es auch das Staunen und die Bewunderung der Zuschauer, was es vielleicht gebracht hat. So eine Art neue Idee für ein tolles Wunder, wo man bisher noch gar nicht drauf gekommen ist. Jedenfalls geht es wieder um die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. So Spaß und Nervenkitzel oder Geltungsdrang für andere Menschen. Und wie gesagt, das vom Teufel vorgetragene Argument, ja, wenn Gottes Wort wahr ist, dann muss er dich ja beschützen. Und der Teufel zitiert einen Vers aus dem Psalm 91. Der Psalm ist aber ganz anders gemeint. Ja, das ist, im Psalm wird eigentlich beschrieben, wie ein Mensch, der eine ganz enge Beziehung zu Gott hat und mit Gott lebt, dass er sich voller Sehnsucht Gott auch zuwendet und Gott um Schutz bittet. Und wie Gott ihm auch den Schutz geben will und ihm das auch ganz, also zusagt und auch ganz liebevoll zusagt. Ich habe jetzt wieder ein paar so Auszüge, die kurz so bringen aus dem Psalm 91, dass ihr merkt, wie das ist. Da steht zum Beispiel: Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht, du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Seine Treue gibt dir Deckung. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. So wird er kein Unglück zustoßen, denn er hat seinen Engel entsandt und so weiter. Und da kommt der Vers. Und ihnen befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ihr merkt, es geht wieder um unsere Beziehung mit Gott. Und der Psalm, der ist ganz und gar nicht für die Situation geschrieben, dass einer selbstsüchtig sein Ding drehen will und dann noch nebenbei von Gott beschützt werden will. Die teuflische Versuchung, sie sieht also so aus: auf der einen Seite Gottes wunderbare Eingreife erbitte und zu erwarten, aber mit Gott eigentlich gar nicht so eine tiefere Beziehung leben wolle. Einerseits Segnungen und Zuwendungen von Gott haben zu wollen, aber Gott selber eigentlich nicht. Nicht weiters. Oder von Gott zu erwarten, dass er unser Leben beschützt, aber unser Leben ihm nicht unterordnen zu wollen, sondern selber nach eigenen Vorstellungen leben zu wollen. Gott nur als Automat nutzen zu wollen, bei dem man dann mal bei Bedarf ein Wunder rauslassen kann, aber Gott nicht als Gott respektieren wolle. Oder in der Bibel gibt es ja dann auch im Neuen Testament das Beispiel von den 10 Aussätzigen, von denen nur einer Gott gedankt hat. Ja, vielleicht ist es mal dran, sein Leben durchzugehen und auch zu überlegen, wo sind solche Ansätze vorhanden, vielleicht sind sie gar nicht so fern. Und umzukehren und Gott um Verzeihung zu bitten. Denn der Teufel ist da auch an uns dran. Dann die dritte Versuchung. Und da wird es dann ganz offensichtlich, um was es eigentlich im Teufel geht. Das war bisher immer ein wenig so versteckt. Er will angebetet werden wie Gott. Er möchte sein wie Gott und er möchte die Würde an sich reißen, die nur Gott gebührt. Hätte Jesus das gemacht, dann wäre es die größte Katastrophe aller Zeiten gewesen. Dann wäre die Beziehung zwischen Sohn und Vater kaputt gewesen. Und der Teufel erbietet Jesu alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit an, jetzt und sofort. Und das ist ein wenig so ein Gegenangebot zu dem, was eigentlich Gottes Plan ist, weil Jesus, er wird ja mal das Himmelreich erben und alle Macht und alle Herrlichkeit von Gott. So steht es in der Bibel. Und jetzt, ja, Jesus muss sich entscheiden, das eine oder das andere, beides geht nicht. Hat wirklich der Satan die Macht, die Reiche der Welt zu vergeben, wem er will? Offensichtlich ja. Jesus widerspricht ihm nicht. Und an anderer Stelle, und zwar als Jesus im Gethsemane war, da bezeichnet er auch den Teufel als Fürst der Welt. Nach der Schöpfung hatte Gott ja eigentlich den Menschen die Herrschaft über die Erde gegeben. Er hat gesagt, macht sie euch untertan. Aber da der Teufel die Menschen verführt hat, ist die Herrschaft an ihn gefallen. Und ja, es ist schon eben sehr verlockend, das Macht zu haben hier auf der Welt, Reichtum zu haben. Und im Bibeltext steht es auch durchaus mit der Herrlichkeit, also es ist schon eine Herrlichkeit, von Herrlichkeit die Rede. Und es ist immerhin, Gott hat die Welt erschaffen. Aber sie ist gefallen und sie ist unter den Herrschaftsbereich des Satans geraten. Ja, wir wissen, wie Jesus entschieden hat. Ganz klar und eindeutig. Halleluja. Die Frage geht aber auch schnell an uns. Schließlich versucht der Satan hier alle. Und das Angebot des Satans ist, die Welt mit ihren für unsere Augen sichtbaren und durchaus beeindruckende Reiche und Herrlichkeiten. Natürlich wird uns nicht alles einfach nur so geschenkt, wie es Jesus vielleicht so geschenkt kriegt hätte. Aber die Chance, da jetzt ein Habe da davon abzubekommen, den gibt es schon. Und wenn wir uns anstrengen und wenn wir clever sind, dann können wir auch mehr haben als unsere Mitmenschen. Und das reizt schon. Mhm. ja, ich ein bisschen abkürze. Allerdings ist das halt mit, einfach mit dem Preis verbunden, den Teufel zu verehren. Und das ist nicht immer so zu erkennen. Aber Jesus selber warnt uns davor, sammelt keine Schätze auf der Erde. Denn wo euer Schätze sind, da ist euer Herz. Und dann sagt er noch, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da malt Jesus irgendwie schwarz-weiß. Das ist irgendwie hart. Also entweder oder. Wenn wir anfangen, hier uns Schätze zu sammeln, dann wird das Geld zum Mammon. Hinter dem Mammon steht nichts anderes als der Teufel. Und unsere Beziehung zu Gott wird empfindlich gestört. Auf der anderen Seite ist es für unsere Augen unsichtbare Himmelreich, das Gott uns anbietet. Es ist uns versprochen, aber noch leben wir auf der Erde. Und Jesus empfiehlt uns, dort die Schätze zu sammeln und dort unser Herz festzumachen und dort unsere Kraft und unsere Gabe einzusetzen, unsere Fantasie und unsere Idee und einfach von dort das Leben zu erwarten. Ja, es gibt auch Reiche, natürlich, oder was auch so natürlich ist, vielleicht auch nicht, Reiche, die in den Himmel kommen, ne? Aber Jesus sagt, für sie ist es schwerer. Und das, ja, es ist, wir tun gut dran, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sollten uns auf jeden Fall bewusst machen, dass unser materieller Reichtum vergehen wird. Und dass auch die Machtpositionen, die wir vielleicht erreichten, vielleicht auch beruflich, dass wir sie nicht in der Hand haben, dass wir sie abgeben müssen eines Tages. Und das ist ein Dauerthema für uns. Das war schon für die Israeliten im gelobten Land ein Dauerthema und für uns heute noch viel mehr. Jesus hat für uns nicht nur das Kreuz auf sich genommen, er hat auch die Fastenzeit in der Wüste auf sich genommen, um sich vor Gott zu demütigen und ihm die Ehre zu geben. Und für uns war er auch der ganzen Versuchung ausgesetzt und er hat sie durchgestanden. Und wir sind sein Jünger. Wir wollen ihm nachfolgen und wir wollen so handeln wie er. Und wir möchten ihn bitten, dass er uns auch mit Gnade beschenkt. Amen.